Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute gibt es eine Folge zum Thema Zweifel am Glauben. Was tun, wenn man am Glauben zweifelt? Sind Zweifel an Gott, am Glauben, ist das überhaupt normal? Was sagt die Bibel über Zweifel? Und wie kann man Zweifel an Gott oder am Glauben überwinden? Darum geht es in dieser Folge und nicht nur um diese allgemeinen Fragen, sondern ich teile auch meine ganz persönlichen Zweifel und ich hatte da schon einige und einige auch wirklich harte und hartnäckige. Und ich erzähle dir, ja, welche Zweifel waren das? Die haben sich natürlich auch verändert. Und was habe ich dann gemacht, um diese Zweifel zu überwinden? Okay, fangen wir mal an. Also darf man denn überhaupt an Gott zweifeln? Vielleicht ist das irgendwie verboten oder so. Und ich höre gerne den Podcast von Skip Heitzig, Calvary Church, und er unterscheidet da, er hat eine Reihe auch über Zweifel gemacht und da unterscheidet er zwischen Zweifel, also Doubt und Unglaube, Unbelief. Unbelief, Unglaube bedeutet, dass man sagt, ich will nicht glauben. Während Zweifel bedeutet, dass man sagt, ich kann nicht glauben. Also ich will glauben, aber ich kann es irgendwie nicht. Und das ist ein großer Unterschied. Und wenn man das googelt, also Zweifel am Glauben, Zweifel an Gott und so weiter, dann kommen immer auf den ersten Plätzen bei Google diese typischen katholischen oder protestantischen Seiten von den Kirchen und da sind dann Artikel über Zweifel und Glauben und so weiter. Und da habe ich dann oft dieses Zitat gefunden, was Martin Luther zugeschrieben wird: Der Heilige Geist ist kein Skeptiker. Was meint Martin Luther damit? Meint er, dass man überhaupt nicht an Gott und am Glauben zweifeln darf? Nein, das meint er nicht. Es geht hier um das Problem des Skeptikers, weil ein Skeptiker ist jemand, der aus Prinzip alles hinterfragt. Also er gehört in diese erste Kategorie, ich will gar nicht glauben. Und auch wird dann oft Jakobus zitiert, das erste Kapitel aus dem Jakobusbrief, Vers 6. Doch soll der Betreffende seine Bitte, also es geht darum, eine Bitte an Gott vorzutragen, in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Also Jakobus ist nicht gegen ehrliches Ringen mit dem Glauben in Form von Zweifeln, sondern er stellt sich eher gegen so einen, ja, ich will mich nicht festlegen, so einen Wankelmut. Das stört ihn, aber echtes Ringen mit dem Glauben stellt für ihn kein Problem dar. Und ich denke auch nicht für Luther. Sind Zweifel am Glauben denn überhaupt normal? Ja, sie sind normal und Glaube und Zweifel gehören auch tatsächlich zusammen. Weil als gläubiger Mensch kannst du gar nicht vermeiden, dass du zweifelst. Stell dir, also denk doch mal, du bist, was bist du? Du bist ein Mensch, ein denkender Mensch und du bist in einer Welt, in einer recht dunklen Welt, wo alles irgendwie relativ ist, wo an nichts mehr geglaubt wird, wo jeder seine eigene Wahrheit hat und so weiter. Und das wäre doch komisch, wenn du da nie zweifeln würdest. Wichtig ist, wie du auf Zweifel reagierst, wie du mit Zweifeln umgehst. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und ich will dir sogar mit dieser Folge, mit diesem Video sagen, Zweifel sind nicht nur normal, sondern sie gehören auch zum Glauben dazu. Und sie sind sogar so etwas Gutes. Also Zweifel sind etwas Gutes, weil sie den Glauben stärker machen und weil sie den Glauben auch zu deinem eigenen Glauben machen. Also du machst ihn dir damit zu eigen. Dazu sage ich später noch etwas. Also Gott gibt jedem von uns auch Glauben in unterschiedlichem Maß. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Im Römer 12, Kapitel 12, Vers 13 schreibt Paulus: Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Was bedeutet das denn jetzt? Also das bedeutet zum einen, dass Glaube ein Geschenk ist, ein Geschenk von Gott. Das ist nichts, was wir uns irgendwie selber erarbeiten, sondern Glaube wird von Gott gegeben, und zwar jedem Menschen in unterschiedlichem Maß. Und das ist keine Bewertung, so du bekommst besonders viel Glaube, du bist besonders toll oder so, sondern das ist einfach, gehört zur Ordnung Gottes, so wie er die Dinge auswählt und entscheidet. Das können wir als Menschen nicht immer ganz verstehen, natürlich. Und zum anderen bedeutet das, dass sich niemand über andere stellen soll. Also nur weil jemand einen sehr starken Glauben hat, dann heißt es nicht, dass er sich deswegen besser fühlen soll. Und wenn du zum Beispiel jemand bist, der zweifelt oder deren Glaube nicht so stark ist oder dessen Glaube, das bedeutet nicht, dass du deswegen irgendwie weniger gläubig oder weniger geistlich bist. Ich finde, Paulus schreibt es sehr schön. Er ruft zur Nüchternheit auf, also ehrlich zu sein, ohne überheblich zu werden, einfach einen pragmatischen Blick darauf zu haben. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass Menschen ganz unterschiedlich schnell geglaubt haben. Im Johannesevangelium Kapitel 9, Verse 35 bis 38, zum Beispiel die Geschichte von dem geheilten Mann. Jesus hörte, dass sie den Geheilten hinausgeworfen hatten. Als er ihn wieder traf, fragte er ihn: Glaubst du an den Menschensohn? Und Herr, sag mir, wer es ist, erwiderte der Mann. Dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus. Er ist es der, der mit dir redet. Da rief der Mann: Herr, ich glaube. Und er warf sich vor ihm nieder. Das ist ein schönes Beispiel, wie jemand sofort glaubt. Andere hingegen, die sehen Wunder und sie zweifeln dennoch. Da gibt es diese Geschichte im Markus Evangelium Kapitel 9, Verse 20 bis 24. Zum Kontext, also da ist ein Junge von einem bösen Geist besessen und die Jünger konnten ihn nicht austreiben. Man bringt dann den Jungen zu Jesus. Ich zitiere mal, man brachte ihn und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, erwiderte der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Also du siehst ganz unterschiedliche Reaktionen auf das, was Jesus tut, auf das, was er sagt. Einige glauben sofort und andere zweifeln, aber bitten trotzdem darum, hilf mir zu glauben. Kurzum, es ist viel besser zu zweifeln, Fragen zu stellen, kritisch zu hinterfragen, sich mit seinen Zweifeln auseinanderzusetzen, als die Zweifel zu unterdrücken, sie zu leugnen, sie irgendwie wegzuschieben. Weil dann wird der Zweifel zu so einem Steinchen im Schuh. Das ist vielleicht winzig klein, aber es stört dich trotzdem. Du kannst nicht richtig laufen. Und dieses Steinchen, das hält dich letzten Endes von deiner Berufung ab und davon, dem Willen Gottes zu folgen und dem Plan zu folgen, den Gott für dich hat. Und ich finde, auch in der Kirche sollten Zweifel Platz haben und auch gehört werden. Weil wenn Zweifel tabu sind, dann entsteht wirklich ein Klima der Angst. Menschen schweigen, ziehen sich zurück oder geben ihren Glauben auf, weil sie mit den Zweifeln einfach nirgendwo hingehen können. Das haben wir im Mittelalter gesehen in der katholischen Kirche, weil da galten Zweifel als gefährlich, als Werk des Teufels, waren auf jeden Fall ein Zeichen mangelnden Glaubens. Und wurden deswegen eben auch dämonisiert. Und das ist nicht das, was wir wollen natürlich. Vielleicht fragst du dich auch, ja okay, vielleicht stehst du noch am Anfang deines Glaubens und fragst dich, hört es denn jemals auf? Also bin ich irgendwann so weit, dass ich nie mehr zweifle? Und ich glaube, dass Zweifel nie ganz aufhören. Die verändern sich natürlich, je nachdem, was du erlebst, was du verstehst, neu hinterfragst. Aber Glaube ist kein Zustand, sondern das ist ein Weg. Und auch Menschen, die ganz lange schon Christen sind, die erleben immer noch Phasen des Zweifelns. Also, und entscheidend ist nicht, ob du zweifelst, sondern wie du mit dem Zweifel umgehst und ob du trotzdem an Gott und am Glauben dranbleibst. Und nochmal, das Schlimmste, was du mit Zweifeln tun kannst, ist, dass du dich schämst, dass du den Zweifel wegdrückst und dass du mit niemandem darüber sprichst. Besonders dieser letzte Punkt ist wichtig, weil der Teufel, das hast du vielleicht auch schon mal festgestellt in deinem eigenen Leben, der wirkt am stärksten, wenn du dich zurückziehst und allein bleibst. Weil ja, der Teufel nutzt einfach Einsamkeit und Scham, das mag er sehr gerne, gerade in der Kombination, um Lügen zu säen. Also dann hörst du vielleicht sowas wie, ja, nur ich denke so, ich bin kein richtiger Christ, ich darf so eigentlich nicht denken. Und dann schämst du dich, dann redest du mit niemandem darüber und kommst in diesen Teufelskreislauf rein. Schauen wir uns mal an, was die Bibel über Zweifel sagt. Und da fällt dir wahrscheinlich als erstes Thomas ein, das ist wohl der berühmteste Zweifler in der Bibel. Und er wurde auch ja in der kirchlichen Tradition oft so als Inbegriff des Zweiflers gesehen. Und da gibt es auch diesen sprichwörtlichen Ausdruck ungläubiger Thomas. Und das ist meistens negativ gemeint. Aber das ist eigentlich gar keine so richtige Interpretation, weil eigentlich ging es bei Thomas nicht darum, dass er irgendwie stur war oder so, sondern er war ehrlich. Weil er wollte, bevor er vertrauen konnte, wollte er wirklich verstehen. Das war eigentlich sein Anliegen. Und ich lese dir mal vor aus Johannes Kapitel 20, Verse 24 bis 29. Thomas, auch Didymus genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Also Thomas hat wirklich arg gezweifelt, er musste das wirklich anfassen, die Wunden anfassen, bis er geglaubt hat. Was ist denn aus Thomas geworden? Das wissen viele Menschen gar nicht, ich finde das faszinierend. Also in der katholischen und orthodoxen Tradition wird er als Heiliger verehrt. Das wird jetzt niemanden wundern, weil da gibt es ja viele Heilige. Aber er gilt als auch als Ursprungsgestalt des asiatischen Christentums. Also er wird vor allem als Gründer des Christentums in Indien verehrt, vor allem in Südindien rund um Kerala. Und da gibt es die sogenannte Thomas-Christen-Tradition. Die geht davon aus, dass er ungefähr 52 nach Christus an der Malabar-Küste gelandet ist und dort die ersten Gemeinden gegründet hat. Und das ist faszinierend, weil dieser große Zweifler, den wir hier als ungläubigen Thomas oft verunglimpfen, hatte wirklich einen ganz wichtigen Anteil daran, dass das Christentum in Indien tief verwurzelt ist. In Indien gibt es natürlich viele Menschen, aber immerhin 2% der Bevölkerung, das sind glaube ich ja über 20 Millionen, sind Christen tatsächlich. Und Thomas ist der Begründer davon. Also für viele Christen in Asien ist Thomas kein Zweifler in erster Linie, sondern der Grundstein für das Christentum in ihrer Region. Und natürlich ist Thomas nicht der Einzige in der Bibel, der gezweifelt hat, sondern viele andere. Also David zum Beispiel, wenn du die Psalmen liest, dann gibt es da Psalmen, wo er Gott preist, wo er überfließt vor Freude und Dankbarkeit. Aber dann gibt es auch andere, wo er wirklich mit Gott ringt, wo er klagt, wo er zweifelt, wo er nach dem Sinn fragt von Leid, von Ungerechtigkeit, warum schweigt Gott und so weiter. Oder auch Petrus, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, weil Petrus schwankt immer wieder in seinem Glauben. Also diese Geschichte, wo er Jesus auf dem Wasser folgen will zum Beispiel. Und erst läuft er auf dem Wasser, aber dann vertraut er auf einmal nicht mehr und geht unter. Oder auch, ja, wie er Gott, Jesus eigentlich treu bleiben will und ihn dann aber trotzdem dreimal verleugnet. Und dann versteht er ganz viele Dinge nicht. Das mit dem Waschen der Füße versteht er nicht. Oder dann, warum Jesus ihn, nachdem er schon auferstanden ist, dreimal fragt, liebst du mich? Und ja, er ist einfach manchmal so ein bisschen emotional und versteht einige Sachen einfach nicht und wird trotzdem berufen zum Gründer der Kirche unter den Juden der christlichen Kirche. Oder wenn du auch Mose anschaust, also Mose, der die Israeliten aus Ägypten rausgeführt hat, der zweifelt am Anfang ziemlich an seiner Aufgabe und will die gar nicht so richtig annehmen. Er sagt dann, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Im 2. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 11. Und da gibt es auch viele andere, Hiob, Elia, Jeremia, die alle zweifeln. Und sogar Jesus ruft dir am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also die Bibel schweigt Zweifel überhaupt nicht, sondern sie nimmt die ernst. In der Bibel sind Zweifel überhaupt kein Zeichen von Unglauben, sondern eher der Ausdruck, ja, von einer tiefen Sehnsucht nach Wahrheit. Jetzt kannst du dich fragen, ja, woher kommen denn Zweifel am Glauben überhaupt? Kommen die vom Teufel? So wie, ja, weswegen das dann im Mittelalter so kritisch war zu zweifeln? Oder kommen sie von Gott vielleicht sogar? Oder woher kommen Zweifel? Okay, von Gott nicht direkt, weil Gott ist nicht Urheber von Unsicherheit. Also immer wenn du Unsicherheit spürst, dann weißt du, nee, das ist nicht von Gott. Gott ist ein Gott des Vertrauens, nicht der Verwirrung. Das steht im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 14, Vers 33. Also Zweifel kommen nicht von Gott, aber Gott nutzt Zweifel, um unseren Glauben zu klären und zu vertiefen. Okay, vielleicht kommen Zweifel dann ja vom Teufel. Zweifel können vom Teufel benutzt werden, auf jeden Fall, aber es ist auch nicht richtig, dass jeder Zweifel irgendwie teuflisch ist. Was der Teufel will, ist, dass er will Vertrauen zerstören. Er sät Misstrauen, so wie das erste Mal, als er das gemacht hat bei Eva im Garten Eden. Ich lese das mal vor aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 1. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr geschaffen hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Also dieses Misstrauen, so hat er das wirklich gesagt? Bist du sicher? Hast du das denn auch richtig verstanden? Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wo Zweifel herkommen können, nämlich ja, von dir, vom Menschen. Also Zweifel sind ein ganz normaler menschlicher Vorgang. Zum Beispiel können Zweifel dadurch entstehen, ja, dass du was nicht verstehst oder dass du was gehört hast, was dich verwirrt. Also ist zum Beispiel mein letzter Zweifel entstanden, der größte. Oder vielleicht bist du generell in einer Lebenskrise. Zweifel sind kein Ausdruck von, sind ein Ausdruck von Begrenztheit, weil du bist eben Mensch, du bist als Mensch begrenzt und dann ist es normal zu zweifeln. Also das ist keine Sünde, einige denken auch, dass Zweifel Sünde sind, sondern das ist etwas ganz Menschliches. Also Zweifel können eine geistliche Dimension bekommen, also mit Gott oder mit dem Teufel zu tun haben, müssen es aber nicht. Oft sind Zweifel einfach nur Teil des menschlichen Lebens. Und nochmal, entscheidend ist nicht, woher die Zweifel kommen, das ist gar nicht so wichtig, sondern wie du damit umgehst. Und wenn du diesen Artikel zu jeder Folge und jedem Video gibt es auch einen Beitrag auf Mehr Himmel, wenn du den nachlesen möchtest, den, was ich dir hier erzähle, da gibt es auch ein Bild von Adam und Eva im Paradies und da sieht man die Schlange im Baum, wie sie sagt, ja, bist du sicher? Und im nächsten Bild sieht man dann, wie, genau, die Überschrift, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, ist, wenn Adam und Eva Chinesen gewesen wären. Und im zweiten Bild sieht man dann, wie sie die Schlange grillen. Das ist natürlich kulturmäßig ein bisschen vielleicht kritisch und es gibt auch Kommentare, die dann sagen, hätten sie wahrscheinlich den Apfel als Nachtisch gegessen, aber okay, das wissen wir nicht. Also damit will ich einfach nur sagen, es kommt darauf an, wie du mit dem Zweifel umgehst. Selbst wenn der Teufel dir irgendwas einflüstert, kannst du den Teufel danach trotzdem im übertragenen Sinne auf dem Grill rösten. Okay, komme ich jetzt mal zu meinen Zweifeln und wie ich sie überwunden habe. Und zwar in chronologischer Reihenfolge. Mein erster Zweifel, ich bin ja erst seit September, ich weiß es nicht genau, aber im September 2024 habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Deswegen würde ich mal den Anfang meines Glaubens auf September 2024 datieren. Und mein erster Zweifel war, ist das alles echt? Ist das alles real? Weil ich war mein Leben lang Atheistin, wie kann ich denn auf einmal glauben? Wie soll ich anfangen zu beten? Soll ich einfach mit Luft reden? Ich glaube, das ist etwas, das sich die meisten Menschen fragen, die vorher nichts mit dem Glauben zu tun hatten. Und dann auch die Frage, ja, warum denn ausgerechnet der christliche Glaube? Warum nicht irgendein anderer? Es gibt so viele. Und ich habe Religionswissenschaft studiert. Und im Religionswissenschaftsstudium fand ich alle anderen Religionen, Hinduismus, Buddhismus, Islam, tausendmal interessanter als das Christentum. Wie habe ich diesen Zweifel überwunden oder gelöst? Da habe ich einige Sachen gemacht. Das ist eine relativ lange Liste. Also ich bin mit meinem Freund, der jetzt mein Mann ist, bin ich jeden Sonntag zur Kirche gegangen. Und ich bin einfach immer mit ihm hingegangen, weil er ist immer hingegangen und ich hätte alleine zu Hause bleiben können, aber es war einfach auch eine schöne gemeinsame Aktivität und ich fand das da auch toll. Ich habe zwar am Anfang nicht mitgesungen und so weiter, aber wir sind zusammengegangen und ich bin einfach immer weiter mitgegangen, egal wie groß der Zweifel gerade war. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich ja vorhin schon gesagt habe, was ganz wichtig ist. Ich habe mit meinem Freund über meine Zweifel gesprochen. Ich habe das nicht für mich irgendwie behalten und in mich reingefuttert oder ChatGPT gefragt oder sowas. Also das ist auch wahrscheinlich nicht schaden, aber mit echten Menschen, vor allem mit Menschen, die erfahren sind im Glauben, darüber zu sprechen, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also bitte mach das. Ich habe schon mal im Podcast davon erzählt, dass ich dann zum Beispiel eben die Frage gestellt habe, warum wird die Seele nicht mehrmals geboren? Da habe ich ja dann auch eine interessante Antwort drauf bekommen. Aber solche Fragen haben mich damals beschäftigt. Heute scheint mir das relativ absurd, aber damals waren das für mich wichtige Fragen. Ich habe die Bibel gelesen, aber ich habe auch christliche Bücher gelesen, wo der Titel mich angesprochen hat. Also einer war, hoffentlich kriege ich das jetzt noch zusammen, Faith is not a feeling, genau so hieß es ein. Und das andere war von einer deutschen Autorin, die erzählte, dass sie 20 Jahre lang gezweifelt hat, aktiv war immer in der Kirche, in der Gemeinde und so weiter und 20 Jahre ihren Zweifel nicht überwinden konnte. Ich verlinke diese beiden Bücher auch in dem Beitrag zu dieser Folge auf Mehr Himmel, wenn du das nochmal nachlesen möchtest. Und was ich auch gemacht habe, ich habe angefangen zu beten, also Johannes Hartl hat das auch mal empfohlen in seinem Newsletter, er sagt, tu einfach für 14 Tage so, als gäbe es Gott und guck einfach mal, was passiert. Also was soll passieren? Ich finde, das ist ein fantastischer Vorschlag. Es kann ja nichts Schlechtes passieren. Du kannst nur gewinnen, du kannst nur profitieren. Das habe ich gemacht und es ist tatsächlich was passiert. Und auch eine ganz wichtige Sache für mich war, dass ich mich gefragt habe, wie hat denn Gott mich in meinem bisherigen Leben begleitet? Wie hat er mich beschützt? Wie hat er mich geführt? Und zwei Sachen sind mir da besonders aufgefallen. Nämlich die eine Sache, wie ich von Russland, wo ich gearbeitet habe, als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache, nach Belgien kam. Ich komme aus Deutschland, ich hatte vorher nie was mit Belgien zu tun. Dann auch meine Tochter bekommen habe und letzten Endes meinen jetzigen Mann getroffen habe, der mich zum Glauben gebracht hat. Extrem unwahrscheinliche Geschichte im Grunde genommen. Und dann auch, wie ich meine anderen beiden Podcasts, Frugales Glück und Schlanke Gedanken, schon mindestens 20 Mal aufgeben wollte. Aber ich bin letzten Endes genau auf dem Platz, auf dem Gott mich haben wollte, glaube ich, um einen modernen, christlichen, deutschsprachigen Blog, Podcast und YouTube-Kanal zu machen. Und ich kann dir sagen, ich hatte wirklich schon sehr viele Jobideen. Ich wollte Russisch-Niederländisch-Übersetzerin werden zum Beispiel. Ich habe da schon Tests gemacht, dafür gelernt und so weiter. Ich habe eine sehr teure Fortbildung als Online-Sales-Consultant gekauft und gemacht. Ich wollte Gärtnerin werden. Also ich hatte die verrücktesten Ideen, aber nichts davon. Ja, es ist was geworden, sodass ich jetzt hier bin. Und das Letzte, was ich gemacht habe, was ich auch ein ganz tolles Werkzeug finde, ich habe Gedanken zum Glauben und auch Dinge, die ich aus meiner Bibellektüre gelernt habe oder die mir einfach so ins Auge gesprungen sind, aufgeschrieben einfach in meiner Notiz-App. Ich habe auf meinem Computer und auf meinem Handy so eine Notiz-App, wo ich immer meine ganzen Ideen notiere für Blogbeiträge, Videos und so weiter. Und da habe ich dann im September letzten Jahres auch einen Ordner Gott angelegt, wo ich einfach so tagebuchmäßig schreibe ich dann das Datum und irgendeinen Gedanken, den ich gerade hatte oder irgendeine Überlegung. Und das hat mir geholfen, dass es irgendwie realer wurde. Ich kann gar nicht so genau beschreiben, wie, aber es ist dann auf einmal real geworden durch diese Dinge zusammen. Also ich habe irgendwie gespürt, ja, ich habe die Gegenwart Gottes gespürt. Ich habe gemerkt, ja, das ist keine Einbildung, das ist wirklich real. Ja, und mein zweiter Zweifel war, ob Gott mich wirklich liebt. Das ist vielleicht klingt etwas komisch, aber ich habe mich einfach gefragt, ja, wie kann Gott mich denn lieben? Ich bin ja eigentlich gar nicht liebenswert, so wie ich bin. ich muss doch immer anders sein, als ich eigentlich bin, weil wenn ich so bin, wie ich wirklich bin, dann mag mich keiner, dann werde ich verlassen. Das ist so mein Kindheitstrauma. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich von diesem Begriff Trauma halten soll, aber ich lasse den Begriff mal so stehen, weil du ja ungefähr weißt, was damit gemeint ist. Und um das zu erklären, also ich habe als kleines Kind, ich war sehr viel geweint, ich war sehr empfindlich und meine Eltern konnten nicht so gut damit umgehen, weil das für sie einfach ja bestimmte Dinge, glaube ich, berührt hat in ihrem Inneren, die sie selbst nicht verarbeitet hatten. Und dann haben sie schnell sowas gesagt wie Jammerliese, Marian heult wieder, stell dich nicht so an und so weiter. Und meine Interpretation, das ist nicht unbedingt die Schuld meiner Eltern, aber das so, habe ich das als kleines Kind dann aufgefasst. Ja, damit meine Eltern mich lieben, muss ich anders sein, als ich bin, weil so wie ich bin, lieben sie mich nicht, bin ich nicht gut. Und deswegen war der zweite Zweifel, der mich auf meinem Weg zum Glauben begleitet hat, ja, wie kann denn Gott mich lieben, so wie ich bin, wenn mich niemand so liebt, wie ich bin? Und das war unbewusst, also das ist ein Glaubenssatz, der aus meiner Prägung resultiert. Das hat nicht unbedingt was mit rationalem Denken zu tun. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, ja natürlich, warum bin ich solch weniger wert als alle anderen, dann ist das irgendwie logisch. Aber ja, in dem Moment, so ganz tief in mir drin, war das nicht logisch. Und was habe ich dann damit gemacht? Ich habe mich entschlossen, Gott beim Wort zu nehmen, bei seinem Wort. Und dabei hat mir dieses Buch geholfen, Faith is not a feeling, also Glaube ist kein Gefühl. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man im Glauben Gott vertraut, dass man seinem Wort vertraut, auf sein Wort hört, anstatt sich darauf zu verlassen, ja, was sagt mein Gefühl, was sagt ja mein ständiges, das Gefühle ändern sich ja ständig und wechseln ständig, darauf kann ich mich nicht verlassen, aber auf Gottes Wort kann ich mich verlassen. Und da hat mir vor allem eine Geschichte aus der Bibel sehr geholfen, nämlich die vom verlorenen Sohn. Und ich lese es nochmal kurz vor aus Lukas Kapitel 15, Verse 20 bis 24. Also der Sohn ist ja abgehauen, er hat eigentlich gehofft, dass sein Vater stirbt und ist dann mit der Hälfte des Erbes weg und hat das dann alles verprasst, hat die Schweine dann gefüttert und hat sogar die Schweine darum beneidet, dass sie was sie zu essen haben, was er nicht hat. Und dann entschließt er sich, okay, ich gehe zu meinem Vater zurück, hat schon so eine Rede vorbereitet, was sage ich ihm denn dann und hatte sicher auch Sorge, was passiert. Okay, ich lese mal vor, so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren, nun ist er wiedergefunden. Also diese Idee von Gott, der dir entgegenrennt, wenn du zu ihm kommst, die hat mich einfach so berührt und die berührt mich auch immer noch. Das ist einfach so ein schöner Gedanke, weil Gott liebt dich bedingungslos, genauso wie du bist. Genauso wie du bist, in deinem ganzen Wesen, ohne irgendwelche Einschränkungen, ohne irgendein Aber oder ein Wenn du so und so bist, wenn du das und das machst. Da gibt es noch einen kleinen zweiten Teil, wo ich auch noch eine Folge drüber mache. Jesus liebt dich so, wie du bist, aber er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Aber das ist noch ein zweiter Teil. Aber ja, diese Geschichte vom verlorenen Sohn, die habe ich einfach immer wieder gelesen und habe auch versucht, die mit meinem Herzen zu verstehen, nicht nur mit meinem Verstand. Und auch was im Römerbrief steht, 5. Kapitel, Vers 8, Gott aber beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also als Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, als er sich hingegeben hat, da waren wir ja noch Sünder sozusagen, wir waren noch nicht bei Gott. Also er hat es vorher gemacht, bevor wir irgendetwas ihm wiedergeben oder ja, bevor wir eben von der Sünde gereinigt werden konnten. Und das zeigt, wie groß Gottes Liebe für uns ist. Es gibt natürlich noch andere Beispiele, zum Beispiel von Josef aus dem ersten Buch Mose, ja ungefähr Verse 37 bis 50, da wird erzählt, wie seine Brüder ihn verkauft haben tatsächlich, wie er im Gefängnis saß und wie Gott aber bei ihm bleibt und wie er all diese schrecklichen Dinge dann zum Guten wendet. Oder auch das Volk Israel in der Wüste, die 40 Jahre. Also die haben da, wenn du das liest, wirklich viel, ganz schön viel Mist gebaut. Immer und immer wieder. Gott versorgt sie mit allem möglichen Wasser aus dem Felsen, das Manna, das jeden Tag vom Himmel kommt. Aber sie beschweren sich, sie lehnen sich auf, sie wollen nicht, sie wollen noch nicht mal in das versprochene Land, obwohl da Leute zurückkommen und dann erzählen die irgendwas, was gar nicht stimmt. Und so weiter. Und sie lehnen sich auf, sie bauen dieses goldene Kalb. Das war zwar vor der Wüste, aber egal. Also sie lehnen sich wirklich ständig auf. Aber trotzdem bringt Gott sie in das verheißene Land nach Israel, so wie er das versprochen hat. Also er gibt sie nicht auf, auch wenn sie eigentlich ja nichts dafür tun. Und diese und andere Geschichten, die haben mich wirklich... Ja, da steht einfach, Gott liebt uns, Gott liebt mich und ich nehme ihn beim Wort. Und irgendwie hat mich das dann dahin geführt, dass ich daran glauben konnte, dass ich glauben konnte und es auch gespürt habe tatsächlich, dass Gott mich so liebt, wie ich bin, ohne dass ich jemand anderes sein muss. Also dieser Frieden, der dann auch damit einhergeht. Ich muss nichts beweisen, ich muss nicht anders sein, ich muss mich nicht verstellen. Ich kann einfach so sein, wie ich bin. Der nächste Zweifel, den ich hatte am Glauben, war der Zweifel an Jesus. Also ich habe dann gedacht, okay, alles gut und schön, es gibt Gott. Ich merke auch, in mir verändert sich was. Ich merke, Gott reagiert auf meine Gebete, ich bekomme Antworten und so weiter. Aber wozu Jesus? Also was bedeutet das mit dem Opfer, mit dem Lamm Gottes, dass er sich hingegeben hat für unsere Sünden? Wie ist das zu verstehen? Was habe ich dann gemacht, um meine Zweifel an Jesus zu überwinden? Ich habe im Alten Testament gelesen und ich habe da die Geschichte von der Kupferschlange von Mose gelesen. Das steht im vierten Buch Mose, 21. Kapitel, Verse 8 bis 9. Der Herr sagte zu ihm, fertige eine Schlange aus Bronze an und befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der gebissen wird, soll sie ansehen, dann bleibt er am Leben. Mose fertigte eine bronzene Schlange an und befestigte sie oben an einer Stange. Von nun an blieb jeder, der gebissen wurde, am Leben, wenn er auf diese Schlange schaute. Also hier sehen wir, das ist ein sogenanntes Vorausbild auf Jesus. Und Jesus sagt das auch selbst im Johannesevangelium, 3. Kapitel, Verse 14 bis 15. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Also die Schlange an der Stange ist ein Bild für das Kreuz. Also da wird dann erläutert, wieso, inwiefern die Sünde ein Fluch ist und inwiefern Jesus diesen Fluch auf sich nimmt. Also man kann das so verstehen, dass die Menschen vom Gift getroffen sind, also von der Sünde. Und die Lösung besteht nicht daran, irgendwie irgendwas zu tun, ein guter Mensch zu werden oder so, sondern im Hinsehen, also auf diese Schlange draufschauen. Also dieser Blick des Vertrauens rettet. Und im übertragenen Sinne ist es der Glaube, der rettet. Nicht, dass du ein toller Mensch wirst und dann bist du gerettet, sondern der Glaube rettet, nicht die Taten. Das klingt für dich vielleicht rätselhaft, so wieso habe ich meinen Zweifel an Jesus überwunden, indem ich diese komische Geschichte gelesen habe. Aber für mich war das damals ein Klickmoment. Ich habe so lange darüber nachgedacht, über diese Geschichte mit der Schlange aus Bronze und dass man da hinschaut. Und eine Schlange ist ja eigentlich was Böses, aber Jesus ist was Gutes und Fluch und Sünde. Und irgendwie habe ich das dadurch verstanden. Weil man versteht es ja nicht nur mit dem Verstand, sondern eben auch mit dem Herzen. Und das ist eben das Tolle an der Bibel. Das kommt auch in der Folge, die ich noch aufnehme, die heißt Vom Staubfänger zum Lebensbuch, Bibellesen leicht gemacht. Ja, da geht es auch darum, also dass die Bibel eben lebendig ist. Es ist nicht irgendein Buch, wo für jeden das Gleiche drinsteht. Also steht schon das Gleiche drin. Aber die Bibel spricht eben zu dir in deiner individuellen Situation, in der du gerade bist. Und verändert sich dementsprechend auch. Und für mich war diese Schlangengeschichte eben der Moment, das, was ich lesen musste, um das Opfer Jesu zu verstehen. Und generell hat mir auch die Lektüre des Alten Testaments tatsächlich geholfen. Also normalerweise wird immer gesagt, lies das Neue Testament, das Alte Testament erst später. Aber mir hat das Alte Testament auch tatsächlich geholfen, Jesus zu verstehen, weil das Opfersystem, wie das dort dargestellt wird, die Tatsache, dass jedes Opfer, egal wie teuer und aufwendig und rein und so weiter, es wirkt doch zeitlich begrenzt. Also es macht den Menschen nie ganz frei von seiner Sünde. Und andererseits will Gott das nicht. Gott will ja, dass du frei bist, dass du frei von Sünde bist. Also deswegen ist mein Rat auch, wenn du Schwierigkeiten mit Jesus hast, lies das Alte Testament. Vielleicht liegt es daran tatsächlich, dass du zu wenig im Alten Testament gelesen hast. Also gerade die Bücher Mose finde ich da toll. Und auch zu verstehen, wie Gott den Menschen nachgeht, also überhaupt dieses, wie will Gott die Beziehung zu den Menschen haben und was tut er dafür? Und wie verhalten sich die Menschen? Und Gott will sie retten, aber er muss auch gerecht sein. Er kann sie nicht einfach in ihrer Sünde neben ihm, dem Heiligen, bestehen lassen. Und deswegen war Jesus einfach notwendig. Also das versteht man wirklich erst, wenn man das Alte Testament ein bisschen gelesen hat. Oder auch die Prophetien, die im Alten Testament sind. Also die erste kommt tatsächlich schon direkt nach dem Sündenfall. Das wissen auch viele nicht. Im ersten Buch Mose, 3. Kapitel, Vers 15, da heißt es, Feindschaft wird herrschen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem und ihrem Nachwuchs. Also es geht um die Schlange. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Also das gilt als Proto-Evangelium, als erster Hinweis auf Jesus, als Verheißung des Messias. Und das ist direkt nach dem Sündenfall, also das ist schon, schon beeindruckend. Und natürlich gibt es im Alten Testament sehr, sehr viele Prophetien, die von Jesus dann erfüllt worden sind. Was mir auch sehr geholfen hat, ist überhaupt meine Beschäftigung mit Jesus. Also das ist auch ein Grund, warum ich mehr Himmel gestartet habe, um mich im Glauben weiterzuentwickeln, um das natürlich auch zu teilen, aber auch um Dinge zu verstehen, die ich jetzt noch nicht verstehe. Und da habe ich eine Doppelfolge auch über Jesus aufgenommen. Und da ging es dann auch darum, ja, dass Gott Mensch geworden ist, damit wir ihn besser verstehen können. Also so Jesus als Übersetzung Gottes für den menschlichen Verstand. Und durch diese Auseinandersetzung mit diesem Thema, mit der Dreifaltigkeit, habe ich dann auch besser verstanden, wer Jesus ist und auch ansatzweise, was die Dreifaltigkeit ist. Also Jesus, Gott und der Heilige Geist. Jetzt komme ich noch zu meinem letzten und schwersten Zweifel bisher im Glauben. Und der lautet, habe ich mich da nicht selber irgendwie rein manipuliert oder rein gebrainwashed? Und der Auslöser dafür war, ich habe im Ungescripted-Podcast das Interview mit Fabian Kowalik, auch der Exiled Medic heißt er, glaube ich, gehört. Und Fabian Kowalik ist tatsächlich Christ. Und dann erwähnt er das so nebenbei, ja, ich glaube auch an Jesus Christus und so weiter. Und dann erklärt er, wie er Christ geworden ist und dann sagt er an einer Stelle, um das zu erklären, so wie kam es dazu, ja, man brainwasht sich da selber so rein, man umgibt sich mit immer mehr Gläubigen, man liest die Bibel und dann ist man da drin. Und dann habe ich angefangen, mich zu fragen, habe ich mich da nur reingebrainwashed? Ist es vielleicht gar nicht Gott, der meine Änderung bewirkt hat? Ist es vielleicht alles nur menschliche Einbildung? Ist das alles nur von mir selbst gemacht? Also genau das, was auch die Schlange Eva sagt, bist du sicher, dass du von dem Baum nicht essen darfst? Bist du sicher, dass du das nicht doch selber gemacht hast? Bist du sicher, dass es Gott gibt, der da irgendwo wirkt? Oder ist es nicht alles Quatsch? Das war wirklich der härteste Zweifel bis jetzt. Und die Wirkung, die das hatte, war, dass ich mir eigentlich von meinem anderen Podcast, ich hatte vorproduziert und wollte mir wirklich viel Zeit für mehr Himmel nehmen. Und das hat mich aber dieser Zweifel unbewusst davon abgehalten, mehr für mehr Himmel zu machen. Und ich habe mich dann mehr auf Projekte, um noch Geld zu verdienen, mit Fugales Glück und Schlanke Gedanken, damit viel mehr beschäftigt. Und ich habe mich auch geschämt. Also das, was ich am Anfang sagte, damit alleine bleiben mit dem Zweifel, sich schämen, das ist eine toxische Kombination. Ich habe mich geschämt, ich wollte nicht zu meiner Homegroup. Also wir haben ja so eine kleine Gruppe aus Frauen und machen da gerade Practicing the Way. Kann ich auch, verlinke ich auch in dem Beitrag zu dieser Folge auf Mehr Himmel. Ganz tolle Sache, Practicing the Way. Auf jeden Fall hatte ich einen Widerstand, dahin zu gehen. Ich wollte auch nicht so gerne zur Kirche gehen. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt auch joggen gehen oder zu Hause bleiben oder so. Und das kommt schon eigentlich nie vor, dass ich nicht zur Kirche gehen will. Das ist für mich immer was total Schönes und das Highlight der Woche, würde ich fast sagen. Also das hatte wirklich schon Auswirkungen. Wie habe ich das jetzt überwunden? Also ich hatte ja die Frage, ob diese Glaubenszeugnisse, Testimonies, da habe ich auch eine Folge gemacht, ob das eine von Menschen gemachte Veränderung sein kann. Und ich habe dann mit meinem Mann darüber gesprochen. Ich habe da wirklich zu lange eigentlich drauf rumgesessen, auf diesen Zweifeln, und versucht, das mit mir alleine auszumachen. Aber dann habe ich dann vor der Kirche am Sonntag, habe ich ihm davon erzählt, auch von dem Interview, was ich da gehört habe und so. Und er hat mir dann gesagt, dass alle möglichen Verhaltensänderungen, die kann der Mensch selber machen. Also du machst irgendwas anders, das ist in deinen Händen, das kannst du anders machen. Aber der Mensch kann sich kein neues Herz geben, das kann nur Gott. Und ich habe ein neues Herz bekommen. Und Leute, die mich vorher kannten und die mich jetzt kennen, erkennen mich im Grunde genommen nicht wieder. Meine Mutter hat sich so sehr erschrocken, obwohl es eigentlich gute Änderungen sind, dass sie wirklich ein bisschen Angst davor hatte am Anfang. Und ja, es ist einfach nichts, was der Mensch sich selber geben kann. Und dann eine weitere Sache, die ich mir überlegt habe oder die mir plötzlich klar wurde, ist, ja, wenn ich doch schon glaube, wenn ich an Gott glaube und wenn ich weiß, was richtig und was wahr ist, warum sollte ich dann wieder zurückgehen und die Alternative wählen, also die scheinbare Alternative, dass der Mensch Gott ist, also dass wir alles machen, dass ja, der Mensch einfach alles bestimmt. Und mir ist dann klar geworden, das ist keine Alternative, das ist keine Alternative mehr, weil das führt zu einem schlechteren Leben, zu einem armen Leben, zu einem gehetzten Leben, zu einem Leben, das nicht friedvoll ist und das vor allem von Egoismus geprägt ist, so wie mein Leben vorher war, bevor ich zum Glauben gekommen bin. Und deswegen, weil es keine Alternative ist, entschließe ich mich, Gott beim Wort zu nehmen, Gott zu vertrauen und nicht irgendwelchen Zweifeln oder Einfluss daran von Zweifeln, auch wenn sie sich selbst als Christen bezeichnen. Ich glaube, das war bei dem Interview mit Fabian Kowalik, was ich gehört habe, hat mich so verstört, weil er eben selber Christ ist und dann dieses rein gebrainwashed gesagt hat. Also das nicht ernst zu nehmen und auch nicht meinen schwankenden Gefühlen und Ideen und so weiter zu folgen, sondern, ja, wie es so schön heißt, im Armor of God, also Epheser, stand firm in the faith, also standhaft sein im Glauben. Und das ist in erster Linie eine pragmatische Entscheidung. Das ist nichts, ja, was auf einmal über mich kam, so, dann hatte ich diese Erkenntnis oder so, sondern ich habe gedacht, nee, es macht keinen Sinn. Ich entscheide mich jetzt dafür. Ich will das so haben. Ich will das nicht anders haben. Und ich habe auch noch mal ganz deutlich vor Augen geführt, dieses unless you are walking towards God, you are walking away from God. Also wenn du nicht in Gottes Richtung gehst, dann gehst du automatisch von ihm weg. Und das ist wirklich so. Es gibt nichts Neutrales. Also die, die nicht für mich sind, sind gegen mich, sagt Jesus. Und wenn ich doch weiß, dass das die Wahrheit ist, dann muss ich mich hingeben für Gottes Sache. Also hingeben, auf Englisch surrender, das klingt irgendwie besser. Da muss ich dienen. Und das heißt auch, dass ich meine Arbeit ganz Gott widmen muss, dass ich keine halben Sachen mehr machen kann, dass ich mich mit noch mehr Glauben umgeben muss, weil das der richtige Weg ist und weil ich weiß, dass das der richtige Weg ist. Und ich kann mir nicht leisten, dann immer hin und her zu schwanken, sondern ich will Gottes Plan für mein Leben folgen, ich will seinem Willen folgen und ich will nicht irgendwelchen Zweifeln immer nachgehen, sondern ich will dann auch pragmatisch sagen, nein, das ist jetzt nicht, das will ich jetzt nicht so nicht denken, das will ich so jetzt nicht fühlen, ich grill einfach die Schlange dem Feuer. Und passend dazu war dann auch in der Kirche, wo wir dann danach hingegangen sind, im Gottesdienst war Ministry Sunday, aber also da haben sich so die einzelnen Arbeitsbereiche oder Abteilungen oder Projekte, die es gibt, vorgestellt. Und da ging es eben auch um Hingabe, um Dienen und darum, sich einzubringen. Und das passte wirklich ganz wunderbar, so als hätte Gott ja etwas geschickt, um mich noch in meiner Entscheidung oder in meinem Weg zu bekräftigen. Also was da wirklich geholfen hat, ist mit meinem Mann darüber zu sprechen und einfach nicht mehr zu schweigen, sondern einfach darüber zu sprechen. Das hat das schon verändert. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Ratschlag, den ich dir geben kann, wenn du zweifelst. Und wenn du glauben möchtest, aber du merkst jetzt, ja, ich weiß noch nicht so genau, wie, das sind alles irgendwie praktische Sachen, die du gesagt hast, aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Mir kommt das auch vielleicht irreal vor oder wie kann ich das glauben, was da steht? Ich will vielleicht, aber ich kann irgendwie nicht. Oder vielleicht hast du auch früher mal geglaubt, aber dann hast du dich von Gott entfernt und du merkst, die Leidenschaft und die Überzeugung, die waren mal da, aber jetzt ist das alles irgendwie weg und das fühlt sich eher so mechanisch an. Und du möchtest das aber gerne wiederhaben. In beiden Fällen vereinbare gerne ein Kennenlerngespräch mit mir und ja, wir sprechen über deine Situation, ich möchte dich gern kennenlernen und verstehen und ja, dann können wir schauen, ob ich dir helfen kann. Und wenn du meine Arbeit schätzt und toll findest und unterstützen möchtest und mir helfen möchtest, dass ich das weitermachen kann und ausbauen kann, dann unterstütze mich gerne mit einer Spende. Du findest den Link in den Shownotes bzw. unter dem Video und auch auf der Seite mehrhimmel.de. Dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören und Zuschauen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, deine Marion.